Insgesamt lässt sich wohl sagen, dass angesichts der Notlage in der unmittelbaren Nachkriegszeit, der schwierigen Ernährungssituation, der gedrängten Wohnraumsituation, die Flüchtlinge nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen wurden. Das ist ja allgemein bekannt. Überwiegend stießen sie auf Zurückhaltung bis Ablehnung. In wenigen Fällen wurden sie unterstützend aufgenommen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICTOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Mit Dr. Heinke Kalinke spreche ich hier über Maria in der Ferne, eine von Vertriebenen initiierte Wallfahrt im Bistum Hildesheim. Dabei diskutieren wir einerseits die Reaktion der einheimischen kirchlichen Strukturen auf die neue Wallfahrt in den Wald bei Wieshausen, aber auch das Spannungsfeld der Wallfahrt als Identitätsanker und Treffpunkt für die Heimatvertriebenen und dem daraus resultierenden Hindernis für die Integration dieser Neuangekommenen. Wie sich diese Konflikte abspielten und wie sich der Generationswechsel innerhalb der Heimatvertriebenen auswirkte, schildert Frau Dr. Kalinke in diesem Interview. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über Kommentare und E-Mails mit Feedback sowie eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Frau Dr. Kalinke ist hier zum ersten Mal dabei und stellt sich und ihren Weg zum Thema zunächst vor. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem April 2024.
Ja, mein Name ist Heinke Kalinke. Und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich europäische Ethnologie, empirische Kulturwissenschaft am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa in Oldenburg. Ich habe mich schon in meiner Magisterarbeit mit Flüchtlingen und Vertriebenen aus den sogenannten Ostgebieten beschäftigt, die nach Niedersachsen gekommen sind, und zwar insbesondere mit den Alltagsproblemen, denen sie sich gegenüber sahen, und dabei besonders mit der Ernährungslage nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch die entsprechenden Konflikte mit den Einheimischen sind auch schon damals thematisiert worden und fand ich spannend. Im Kontext dann meiner Dissertation, die ich über die Biografien von Frauen aus Oberschlesien geschrieben habe, von denen ebenfalls ein Teil der Frauen in den Jahren 1945 und 46 nach Niedersachsen kam, während ein anderer Teil, das ist ein Spezifikum von Oberschlesien, dort bleiben konnte, habe ich in diesem Zusammenhang von der Wallfahrt in Nörten-Hardenberg erfahren, also von der Wallfahrt Maria in der Ferne. Das liegt nicht weit von Göttingen, wo ich damals studiert habe, und in Nordheim habe ich viele Gespräche damals mit diesen Frauen geführt, die aus dem oberschlesischen Städtchen Zülz im Kreis Neustadt stammten. Ja, da bin ich also das erste Mal auf diese Wallfahrt aufmerksam geworden.
Und bevor wir noch genauer über diese spezielle Wallfahrt sprechen, erst einmal ganz allgemein gefragt, auch wenn es wahrscheinlich vielen bekannt ist, aber was genau macht eine Wallfahrt aus?
Ja, eine Wallfahrt ist gekennzeichnet durch das Aufsuchen eines herausgehobenen Ortes, eines sogenannten Gnadenortes mit einem zentralen Kultobjekt. Das ist meist eine bildliche oder plastische Darstellung der an diesem Ort besonders verehrten Heiligen. Und das Aufsuchen bzw. die Pilgerfahrt zu diesem Ort soll den Gebeten und Anliegen der Gläubigen nochmal besonderen Nachdruck verleihen. Also es ist eine Form auch kollektiv praktizierten Glaubens. Das ist den Teilnehmenden auch oft sehr wichtig, dass man dieses Erlebnis einer Wallfahrt, dass das etwas Gemeinschaftliches ist, dass man dort zusammenkommt und sich zusammen auf den Weg macht zu diesem besonderen Ort.
Und hier liegt ja nun die Problemlage für die Heimatvertriebenen. Dieser besondere Ort ist für sie nicht mehr zugänglich. Wie groß war dieses Phänomen der vertriebenen Wallfahrt? Gab es das nur dort, wo Sie es untersucht haben, oder gab es das überall, wo vertriebene Menschen ankamen?
Also die vertriebenen Wallfahrten, das war schon ein umfassendes Phänomen in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Also die große Untersuchung, die Georg Schrobeck im Jahr 1968 noch durchgeführt hat. Er führt in seinem Buch, glaube ich, so um die 250 vertriebenen Wallfahrten auf. Das waren oft Wallfahrten, die zu bestehenden Wallfahrtsorten dann als vertriebenen Wallfahrt, also getragen von dieser Gruppe, stattgefunden haben. Darunter waren allerdings auch Wallfahrtsorte, die neu entstanden sind, wie das jetzt in unserem Fall hier bei Maria in der Ferne war. Das Phänomen war schon relativ groß und ja, betraf natürlich die katholischen Gläubigen und besonders im süddeutschen Raum, wo es ja ohnehin eine größere Dichte an Wallfahrtsorten gab, war das natürlich verbreiteter als Norden Deutschlands, wo die Katholiken ja überwiegend in der Diaspora, das heißt also in einer Minderheitenposition, sich befunden haben.
Und wie kam es nun dazu, dass man sich mit diesem Spezialthema, was es ja dann doch ist, der vertriebenen Forschung zu beschäftigen?
Ja, damals ging es darum, dass also die Heimatvertriebenen stellten ja eine ziemlich große Gruppe, etwa 10 Millionen Menschen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Und es gab in den Gesellschaftswissenschaften und also in der Soziologie, auch in der damals noch Volkskunde genannten Wissenschaft, die ich vertrete, durchaus einige, die sich auch mit dieser Gruppe eingehend befasst haben. Und es gab zum einen diese Volkskunde der Heimatvertriebenen, so nannte sie sich damals unmittelbar nach dem Krieg, die also das Phänomen der Neubeheimatung und des Ankommens, der Integration zum Teil untersuchte, zum Teil auch versuchte, von diesen Heimatvertriebenen noch Dinge zu erfahren, die sie aus ihrer Heimat mitgebracht hatten. Und es gibt in der Volkskunde, und das war damals noch stärker, auch eine Erforschung der religiösen Volkskultur. Und in diesem Phänomen kommt ja beides zusammen. Also wir haben hier eine Erscheinung der religiösen Volkskultur, die damals, als Georg Schrobeck das untersucht hat, ein auffälliges, gegenwärtiges Phänomen war, aber das es auch bis heute eigentlich noch immer gibt. Also es gibt noch immer vertriebenen Wallfahrten. Das sind natürlich nicht mehr diese Menschen, die dahin wallfahrten. Damals war es halt die sogenannte Erlebnisgeneration, die das noch betraf. Und Schrobeck hatte damals auch den großen Vorteil beziehungsweise die gute Gelegenheit, noch mit den Initiatoren vieler Wallfahrten sprechen zu können, weshalb sein Buch über das Thema auch ein Grundlagenwerk zu diesem Phänomen darstellt. Was er nicht untersuchen konnte, war natürlich die Entwicklung in der damaligen, also in der DDR beziehungsweise in der SBZ noch unmittelbar nach dem Krieg, wo es dieses Phänomen allerdings natürlich in einem kleineren Umfang auch gegeben hat. Also zum Beispiel auf Rügen gab es eine vertriebenen Wallfahrt, die sich Maria Meerstern nannte. Und diese Phänomene sind dann oft erst nach der Wiedervereinigung im Rückblick aufgearbeitet worden, weil damals zum einen die Heimatvertriebenen, die ja in der DDR als Umsiedler bezeichnet wurden, kein Phänomen war, was erforscht wurde und auch die religiöse Ausdrucksform ja im Sozialismus nicht gern gesehen waren beziehungsweise nicht Untersuchungsgegenstand waren, zumal wenn es sich um gegenwärtige Phänomene handelte.
Dann kommen wir jetzt zu Ihrem Fallbeispiel der vertriebenen Wallfahrt Maria in der Ferne.
Wo genau findet diese statt und wie erlebt dieses Gebiet überhaupt das Kriegsende und die Ankunft der Heimatvertriebenen?
Ja, die Wallfahrt Maria in der Ferne befindet sich in einem kleinen Ort in Bisshausen in der Nähe von Nörten-Hardenberg, das unweit von Northeim liegt und das wiederum nicht weit von Göttingen, also im Süden Niedersachsens angesiedelt ist. Und nach Northeim kam damals eine große Zahl von vor allem Flüchtlingen aus Oberschlesien. 1945/46 kamen die Aussiedlungstransporte und ja, die wurden dort wieder angesiedelt. Das war eine relativ große Zahl, wie oft damals in ländlichen Gegenden beziehungsweise Gegenden, die keine großen Zerstörung durch den Krieg erlitten hatten, wurden dort bevorzugt Flüchtlinge untergebracht, weil Wohnraum da noch eher zur Verfügung stand als in Großstädten beispielsweise wie Hamburg oder anderen. Und das betraf eben auch Northeim und Umgebung und auch Nörten-Hardenberg. Und hierher kamen damals etwa 1800 katholische Flüchtlinge aus der Parochie Friedland in Oberschlesien.
Jetzt kenne ich mich mit den konfessionellen Verteilungen in dem Gebiet nicht sonderlich gut aus. Waren die Katholiken dann Teil einer Mehrheit oder waren sie dort Minderheit unter Protestanten?
Also sie waren dort Minderheit unter Protestanten und auch die bestehende einheimische katholische Gemeinde war dann Anfang der 50er Jahre tatsächlich der kleinere Teil dieser katholischen Gemeinde. Also der Zuzug von katholischen Flüchtlingen war so umfangreich, dass die einheimische Gemeinde quasi die kleinere Gemeinde gewesen wäre, wenn man sie beiden getrennt hätte. Also die waren mit etwa 1500 Gläubigen damals quasi in der Minderzahl.
Wie wurden diese neuen katholischen Bewohner denn aufgenommen? Einerseits von der protestantischen Mehrheitsbevölkerung, andererseits von den schon dort ansässigen, wenn auch wenigen Katholiken?
Das kann man so pauschal natürlich gar nicht beantworten, aber insgesamt lässt sich wohl sagen, dass angesichts der Notlage in der unmittelbaren Nachkriegszeit, der schwierigen Ernährungssituation, der gedrängten Wohnraumsituation, die Flüchtlinge nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen wurden. Das ist ja allgemein bekannt. Überwiegend stießen sie auf Zurückhaltung bis Ablehnung. In wenigen Fällen wurden sie unterstützend aufgenommen. Ich denke, dass die Kirche schon versucht hat, diese neuen Gemeindemitglieder anders aufzunehmen, soweit das in ihren Möglichkeiten stand und sie willkommen zu heißen. Aber insgesamt war die Lage für die ankommenden Flüchtlinge und Vertriebene natürlich eher schwierig. Und eine gewisse Ablehnung in der angestammten Bevölkerung können wir wohl voraussetzen.
Jetzt stellt sich für mich natürlich als nächstes die Frage, warum überhaupt die Notwendigkeit gesehen wurde, eine eigene Wallfahrt zu Maria in der Ferne einzurichten. Gab es nicht schon für die dort lebenden Katholiken Wallfahrtsorte, die lokal vorhanden waren?
Ja, tatsächlich gab es Wallfahrtsorte. In Germershausen in der Nähe gab es einen Wallfahrtsort und auch das katholische Eichsfeld, das ja jetzt also an der Grenze zu Thüringen liegt, ist ja auch nicht so weit entfernt. Allerdings muss man auch sagen, war die Mobilität natürlich damals auch nicht groß. Also die Menschen hatten schon Schwierigkeiten, bestimmte Orte aufzusuchen. Und es wurde auch nicht gleich quasi mit dem Wunsch angetreten, eine Wallfahrt ins Leben zu rufen. Also das müssen wir uns als einen Prozess vorstellen, der sich entwickelt hat. Also es gab 1946 dieses erste Gebetstreffen. Da war, glaube ich, von einer Wallfahrt noch gar nicht die Rede. Da lud man die katholischen Vertriebenen Südniedersachsens zu einem Gebetstreffen ein. Und weil in Nörten-Hardenberg eine relativ große Pfarrkirche vorhanden war und auch ein relativ großer Vorplatz vor dieser Kirche, entschloss man sich wohl, diesen Ort deshalb zu nutzen. Noch dazu liegt es an einer sehr wichtigen Bahnstrecke, also das liegt an der Bahnstrecke zwischen Hannover und Göttingen, also war relativ gut zu erreichen und aus diesen Gründen wird man sich vielleicht dazu entschlossen haben, dieses Gebetstreffen der Heimatvertriebenen an diesen Ort zu legen. Und das war quasi dann rückblickend gesehen der Beginn dieser Wallfahrt. Aber gar nicht, also das Ganze fand im August 46 statt, am Tag Maria Himmelfahrt. Und es sollen damals etwa 1000 Menschen zu diesem Gebetstreffen der Vertriebenen gekommen sein. Ja, es gab eine Messe und zum Abschluss dieser Messe wurde eine Marienfigur geweiht in Erinnerung an den Marienbildstock auf dem Schwedenberg, der in der Parochie Friedland in Oberschlesien verehrt worden ist. Und ja, mit dieser Weihe hat sich quasi schon so ein erster Schritt in Richtung Pilgerort oder Wallfahrtsort ergeben, wenn man das so rückblickend sehen möchte.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Sie hatten ja ganz am Anfang gesagt, eine Wallfahrt findet statt zu einem bestimmten Ort hin. Und wie wird dann so ein Ort zu einem besonderen Ort? Also was hat man dort noch gemacht, um diesen Ort als Zentrum der Wallfahrt zu etablieren?
Ja, das hat auch mit Personen zu tun, die sich dann für dieses Gebetstreffen oder für eine gewisse Kontinuität eingesetzt haben. Und darunter waren auch damals prominente Geistliche. Dazu gehörte der Jesuitenpater Johannes Leppich, der ebenfalls aus Oberschlesien stammte, aus Ratibor. Und der hatte einen gewissen Ruf in der Nachkriegszeit, wurde als Maschinengewehr Gottes bezeichnet. Das war eine seiner Beinamen, den er trug. Und das zurückgeführt auf seine große Wortgewalt und seinen Einsatz, den er da gezeigt hatte, der auch nicht unbedingt unumstritten war. Also weder in der Kirche noch bei anderen Beteiligten war das ganz unumstritten, wie sich dieser Jesuitenpater da ins Zeug gelegt hat. Aber dadurch, dass er das mit aufgegriffen hat und auch andere sogenannte ostvertriebene Priester sich da eingeschaltet haben, wurde quasi diese Wallfahrt, die es da zum Schwedenberg gegeben hatte, kam diese Idee auf, diese Wallfahrt, die es in der Heimat zum Schwedenberg gegeben hatte, jetzt nochmal neu zu beleben. Und das Ganze vielleicht nach Nörten-Hardenberg zu verlegen. Ja, das war der nächste Schritt. Und es gab auch also im Dekanat einen sogenannten Flüchtlingsseelsorger. Es gab auch auf der Ebene der Diözese einen Flüchtlingsseelsorger, die sich besonders für die Heimatvertriebenen einsetzen sollten. Und die griffen diese Idee wohl ebenfalls auf. Und auch die Göttinger Flüchtlingshilfe und der Caritasverband sollen damals sich dafür ausgesprochen haben, ja, einen Wallfahrtsort gegebenenfalls neu zu schaffen. Und es wurde dann 1947 eine weitere Wallfahrt durchgeführt, ein weiteres Treffen, wo sich die Teilnehmerzahlen schon verdoppelt hatten. Also das Ganze hat sich relativ schnell ausgebreitet, die Idee, und ist da offenbar auf fruchtbaren Boden gefallen, sodass da so viele Personen kamen. Und in diesem Jahr, also 1947, hat der Pater Leppich dann auch eine Wallfahrt für das darauffolgende Jahr angekündigt und dazu aufgerufen, jeder solle doch zum Bau einer Kapelle einen Stein mitbringen. Und das war dann auch in gewisser Weise der Stein des Anstoßes, der den Ortspfarrer der ansässigen katholischen Gemeinde in einen gewissen Gegensatz zu diesen Plänen gebracht hat. Also der stand dieser Wallfahrt fortan kritisch gegenüber. Der fühlte sich offenbar überrannt von diesem eigenmächtigen Handeln des Pater Leppich und ja, war wenig begeistert davon, dass da auf einmal durch diese Ankündigung und diese Aufforderung da Fakten geschaffen wurden. Und tatsächlich kamen dann auch 1948, also im darauffolgenden Jahr, nochmal doppelt so viele, diesmal 4000 Flüchtlinge zur Wallfahrt und brachten diese Ziegelsteine mit. Und die wurden auch schon zu einem Platz gebracht, der im Wald bei Bisshausen liegt. Und damit wurde dann auch erstmals dieser Platz, an dem die Pfeilfahrt bis heute stattfindet, besetzt. Ja, das war eine freie Fläche, da wurde ein Stück Wald gerodet und da wurden dann diese Steine auch schon abgelegt. Und erst im Jahr darauf, also 1949, fand die Wallfahrt dann tatsächlich zum Wald in Bisshausen statt. Also dann wurde dort der Bildstock vom Dekanatsflüchtlingsseelsorger geweiht und die Wallfahrt erhielt auch in diesem Jahr ihren Namen, offiziell ihren Namen Maria in der Ferne, den der Pater Leppich wohl schon im Jahr 47 angekündigt hatte, in seinem Aufruf für die Wallfahrt Steine mitzubringen.
Und Maria in der Ferne ist dann auch ganz klar die Bezeichnung, weil es Heimatvertriebene sind und sie eigentlich einen anderen Ort aufsuchen wollen, der nun nicht mehr zugänglich ist.
Genau, also das spielt natürlich auf dieses Flüchtlingsschicksal an und dass man sich in der Ferne, fern der Heimat jetzt nunmehr befindet, ja, das kommt in diesem Namen zum Ausdruck, genau.
War das denn auch eine Wallfahrt, an der nur Heimatvertriebene teilgenommen haben? Oder wissen wir, trotz der eben erwähnten kritischen Haltung der etablierten ansässigen Katholiken, die dort hingepilgert sind?
Also genau können wir das natürlich jetzt rückblickend nicht mehr sagen, aber ich denke, es werden wirklich überwiegend die Vertriebenen gewesen sein, die daran teilgenommen haben. Also die hatten den Bezug, die waren dort unter sich und die wollten, denke ich, auch in gewisser Weise, das diente auch, hatte auch den Charakter eines Heimattreffens. Man traf zu dieser Wallfahrt auch mit anderen Vertriebenen zusammen. Man teilte dieses gemeinsame Schicksal und ich denke, Einheimische werden nicht in großer Zahl dabei gewesen sein. Die werden zum Teil ihre eigenen Wallfahrtstermine gehabt haben und ihre Wallfahrtsorte. Und deshalb ist davon auszugehen, dass es sich tatsächlich vor allem in den ersten Jahren bis in die 50er Jahre, würde ich sagen, wirklich um eine Vertriebenenwallfahrt im engsten Sinne gehandelt haben dürfte. Zumal auch, denke ich, die ortsansässigen Katholiken, die an dieser Wallfahrt vielleicht auch durch die kritische Haltung des Ortspfarrers in gewisser Weise gehindert wurden.
Diese Wallfahrt, das stand in dem Material, das Sie mir zugesendet hatten, war aber auch unter den Heimatvertriebenen teilweise problematisch gesehen. Da standen Formulierungen wie Beichte im Gebüsch und Kommunion unterm Regenschirm. Man war also mit diesem Provisorium anscheinend nicht so ganz zufrieden. Was ist über die Jahre passiert, um das der Angelegenheit würdiger und auch den Besuch angenehmer zu machen?
Ja, das Zitat, was Sie gerade erwähnen, das stammte allerdings vom Ortspfarrer. Und der hat kritisch an das bischöfliche Generalvikariat in Hildesheim berichtet, dass eben diese nach seiner Meinung unwürdigen Zustände geherrscht hätten, dass die Beichten im Gebüsch des Waldes gehört worden seien und dass die Heilige Kommunion unterm Regenschirm ausgeteilt wurde. Also das ist ein Ausdruck der kritischen Haltung des Ortspfarrers und ich denke, er hat hier auch ein Argument gesucht, indem er die Würde der kirchlichen Sakramente hier anführt, dem man sich in Hildesheim vielleicht nicht entziehen konnte. Und auf Seiten der Organisatoren hat man natürlich versucht, mit dem Bau einer solchen Kapelle, also das war ja der Plan, nicht nur durch diese Steinspende, das war ja eher so, denke ich, ein symbolischer Akt, aber es gab ja die Pläne, dort tatsächlich eine Wallfahrtskapelle auch zu errichten. Und durch diese Kapelle wären ja diese Zustände beseitigt worden. Also da hätte man ja einen Kirchenraum, einen geweihten Raum gehabt, in dem die Beichte hätte gehört werden können, in dem das Abendmahl und die Hostie hätte ausgeteilt werden können, ohne dass es zu solchen improvisierten Zuständen gekommen wäre, die der Pfarrer hier kritisiert hat. Aber es war halt nicht ganz so einfach, wie sich die Organisatoren das vorgestellt hatten. Der Ortspfarrer hat sich eben sehr gegen einen überregionalen Wallfahrtsort gewehrt. Also tatsächlich hat er gesagt, habe er nichts dagegen, wenn die Flüchtlinge aus seiner Pfarrei, also direkt vor Ort, diesen Ort im Wald aufsuchen und den als kleinen Pilgerort quasi oder auch dort eine Messe abhalten, eine kleine Gedenkfeier. Aber er wollte keinen überregionalen Wallfahrtsort in seiner Gemeinde haben und hat auf die Wallfahrt in Germershausen verwiesen im Eichsfeld und gesagt, er hielt diese Pläne offenbar für überzogen. Und tatsächlich ist auch von der Ansiedlung des Franziskanerordens die Rede gewesen. Und ja, das hielt er offenbar für überzogen und unangemessen und hat sich dagegen gesträubt. Und er hat auch immer wieder angeführt, dass er befürchtet, dass die Integration der Vertriebenen durch diese Zementierung einer vertriebenen Wallfahrt in gewisser Weise auch leiden könnte. Also dass das die Integration hemmt, wenn die Gemeinde in eine Flüchtlingsgemeinde und eine einheimische Gemeinde quasi zerfiele, was er befürchtet, wenn diese Wallfahrt tatsächlich dauerhaft sich etablieren würde.
Und diese Argumentation ist ja noch nicht mal sonderlich abwegig. Sie hatten ja eben auch gesagt, die Heimatvertriebenen haben diese Wallfahrt neben dem offensichtlich religiösen Grund ja auch genutzt, um sich ihre eigene Identität, ihre Schicksalsgemeinschaft als Vertriebene immer wieder bewusst zu machen. Das war ja dann sozusagen eine Art Heimattreffen. Und die Heimatvertriebenen hatten ja auch politischen Einfluss. Es gab ja auch politische Parteien, die diese Gruppen vertreten haben. Fand sowas auch auf der Wallfahrt statt? War das auch Ort für politische Diskussionen, politische Forderungen?
Also im Programm auftauchen tun politische Sprecher oder politische Reden tatsächlich im Jahr 1953. Und also da bekam das tatsächlich über den Charakter eines privaten Treffens unter Heimatvertriebenen auch diesen politischen Charakter. Und ob das auch an anderen Terminen der Fall gewesen ist in den frühen Jahren, das ist auch nicht tatsächlich lückenlos überliefert. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass das nicht nur als religiöse Beheimatung gesehen wurde. Das hat auch die Kirche, das hat der Dekanatsflüchtlingsseelsorger, das hat der Diözesanflüchtlingsseelsorger auch befürwortet, dass hier eine religiöse Wiederbeheimatung in der neuen Heimat stattfindet quasi. Aber dass es dort auch politische Statements tatsächlich gegeben hat. Das war, wie gesagt, vor allem Anfang der 50er Jahre der Fall. Und auch das, hat vielleicht auf die Einheimischen etwas befremdlich gewirkt teilweise. Ja, es soll auch Reden gegeben haben von einem Kaplan, der dann die Einheimischen aufgefordert hat, ihre Truhen zu öffnen und den Vertriebenen nicht nur, den Flüchtlingen nicht nur die abgetragenen Kleider zu geben, sondern auch die neuen. Und mit solchen Forderungen wollte man, denke ich, nicht so sehr zu tun haben, weil man da doch eine Spaltung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen befürchtete.
Sie haben eben die Grenzlage dieses Ortes an der deutsch-deutschen Grenze thematisiert. Wie entwickelt sich denn die Wallfahrt nun in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mit Blick auf die sich auch stets wandelnden Beziehungen zwischen dem westdeutschen und dem ostdeutschen Staat?
Ja, einen ganz direkten Einfluss würde ich da jetzt nicht sehen. Also es liegt ja nicht so weit weg von der Grenze damals zur DDR. Aber thematisiert wurde eben die Ankunft von DDR-Flüchtlingen, die auch zum Anlass genommen wurde, eine Verlegung der Wallfahrt anzudenken. Also immer wieder gab es diese Idee, diese Wallfahrt, die am Ort offenbar umstritten war und deren Ausbau von den einen heftig betrieben wurde, von den anderen ebenso heftig boykottiert wurde, diesen Konflikt quasi durch die Verlegung der Wallfahrt zu lösen. Und das war allerdings dann auch Mitte der 60er Jahre, kam dann vom bischöflichen Generalvikariat in Hildesheim die Idee, die Wallfahrt nach Neuböseckendorf in der Gemeinde Angerstein, die auch dort im Dekanat liegt, zu verlegen, weil dort Einwohner des Ortes Böseckendorfs, das in der DDR lag, dort über die Grenze gekommen waren und dort geschlossen in Angerstein wieder angesiedelt worden waren. Und diese katholischen Eichsfelder hatten dort die Kirche zur göttlichen Vorsehung dann erbaut in ihrer Siedlung. Und die war explizit dem Gedächtnis an Flucht und Vertreibung geweiht und lag wohl auch an einem Waldrand, ein bisschen ähnlich wie in Bisshausen. Und in diesen beiden Punkten sah der Bischof halt Anknüpfungspunkte für die Wallfahrt Maria in der Ferne, die man vielleicht dort hätte hin verlegen können. Aber das stieß wiederum bei den Wallfahrtsorganisatoren in Bisshausen-Nörten nicht auf Zustimmung, und gegen den Willen dieser Gruppe, die diese Wallfahrt getragen hat, wollte man allerdings die Wallfahrt auch nicht verlegen. Also ja, beließ man es quasi in diesem Schwebezustand. Die Wallfahrten fanden weiter statt, aber es wurde, sagen wir mal, von Seiten der kirchlichen Mitteilungsblätter, der Aufforderung, an der Wallfahrt teilzunehmen, jetzt erstmal die nächsten Jahre doch deutlich ruhiger um die Wallfahrt Maria in der Ferne. Also es wurde nicht mehr so stark, nicht mehr propagiert. Die Wallfahrt fand statt, aber doch in einem relativ kleinen Rahmen. Und dabei beließ man es von Seiten der Kirche auch. Also da ging eine ganze Zeit, fast ja, über 20 Jahre ins Land, wo von dieser Wallfahrt im Grunde nicht viel zu vernehmen war. Und das Bistum Hildesheim, das führte selber zentrale vertriebenen Wallfahrten zu bestimmten Terminen auch durch. Und im Grunde war dort der Wunsch, denke ich, das eher zu bündeln als aufzuspalten. Und deshalb wurde jetzt Maria in der Ferne nicht weiter propagiert von Seiten der Kirche.
Wie entwickelte sich diese Wallfahrt denn weiter, wenn man allmählich in die zweite oder vielleicht auch dritte Generation der Heimatvertriebenen kommt? Ab wann hört es auf? Oder hat es überhaupt aufgehört, eine heimatvertriebenen Wallfahrt zu sein? Ist es irgendwann einfach nur noch eine Wallfahrt?
Ja, das ist, wie gesagt, auch angesichts der schwierigen Quellenlage, gerade für die späten 60er und 70er Jahre, gar nicht so einfach zu sagen, wie sich das entwickelt hat, wie sich der Teilnehmerkreis dort geändert hat. Aber man kann davon ausgehen, dass die Wallfahrtsteilnahme auch immer geringer wurde in diesen Jahren. Erst 1986, also im Grunde 40 Jahre nach dem ersten Gebetstreffen, gibt es wieder im kirchlichen Anzeiger für das Bistum Hildesheim wieder eine Ankündigung der Wallfahrt. Also in diesem Jahr, wenn man das so will, greift die offizielle Amtskirche diese Wallfahrt wieder auf und wendet sich sogar mit der Aufforderung an die Wallfahrer: Bitte bleiben Sie bei diesem Brauch. Also meiner Meinung nach hat man da gesehen, das hat sich jetzt über 40 Jahre etabliert und hat schon einen Traditionscharakter. Und in diesem, ja, da kommt die Kirche wieder dazu und, ja, wenn Sie so wollen, springt auf diesen Zug wieder mit auf und propagiert diese Wallfahrt wieder. Obwohl ich denke, dass damals auch schon die Erlebnisgeneration, ja auch nicht mehr, also die Älteren, die es damals mit organisiert haben werden, 1946, die werden damals ja schon hochbetagt gewesen sein. Es werden aber noch Jüngere da gewesen sein, die jetzt dann vielleicht 60, 70 Jahre alt waren, die auch noch zur Erlebnisgeneration zählen. Aber diese tritt natürlich im Laufe der Jahre immer weiter im Teilnehmerkreis auch zurück. Und dann sind es die Kinder und die Enkel, die mitgenommen werden oder dann die Wallfahrt auch zum Teil ja als eigenes Anliegen für sich entdecken und weitertragen. Aber wir können uns wahrscheinlich ungefähr vorstellen, das sollen so in den Anfang der 80er Jahre zwischen 500 und 1000 Teilnehmern noch gewesen sein. Im Jahr 1995 ist von 500 Teilnehmern die Rede und später dürften es immer weniger geworden sein. Also dieser Charakter der vertriebenen Wallfahrt, einer kleinen vertriebenen Wallfahrt, ist eigentlich ja dem Ort oder der Wallfahrt auch erhalten geblieben auf diese Weise.
Findet denn dieses Jahr oder fand dieses Jahr denn schon eine Wallfahrt zu Maria in der Ferne statt?
Ich habe recherchiert und ich habe noch keine Ankündigung gefunden für dieses Jahr, was mich ein bisschen erstaunt hat. 2019 wurde nochmal das 70. Wallfahrtsjubiläum auch größer angekündigt und auch begangen. Also die Zählung ist eine etwas unterschiedliche, also die inoffizielle Zählung der Organisatoren, die bezog sich immer auf dieses erste Gebetstreffen von 1946. Die offizielle kirchliche Zählung bezog sich allerdings dann erst auf die Weihe des Marienbildstocks am Ort der Wallfahrt. Und das war 1949. Also die offizielle Zählung, die beginnt 1949. Und dann wäre es in diesem Jahr das 75. Wallfahrtsjubiläum. Aber ich habe noch keine Ankündigung jetzt ausmachen können. Es wäre im Sommer wahrscheinlich soweit. Also traditioneller Termin ist Maria Himmelfahrt, aber es gab auch immer wieder Termine, auch wegen größerer Diözesanwallfahrten an diesem Termin, die davor oder danach lagen. Also es gab Wallfahrten im September, es gab welche im Juli. Also das ist nicht immer zwingend dieser Termin, aber ich habe im Moment noch nichts rausfinden können, ob es dieses Jahr wieder stattfindet.
Das wirft natürlich die Frage auf. Sie haben am Anfang von über 200 vertriebenen Wallfahrten gesprochen, die mal existiert haben. Wie viele von denen haben sich denn wirklich etabliert und auch diesen Wandel zur Wallfahrt vollzogen?
Das weiß, glaube ich, niemand so genau. Ich wüsste keine Untersuchung, die jetzt allen diesen über 250 Wallfahrten jemals nochmal nachgegangen wäre. Es gibt nach wie vor große vertriebenen Wallfahrten, nach zum Beispiel zum Schönenberg in Ellwangen und nach Altötting in Bayern. Dort gibt es die noch, die auch diesen Namen tragen, große vertriebenen Wallfahrt oder vertriebenen Wallfahrt. Von den kleineren Wallfahrtsorten, die tatsächlich neu entstanden sind als vertriebenen Wallfahrten, welche davon noch existieren, das vermag, glaube ich, niemand zu sagen. Also ich wüsste nicht, wie man das jetzt ohne aufwendige Recherche tatsächlich rausfinden sollte, welche davon noch existieren und welche nicht. Aber ich würde mal vermuten, dass doch eine große Zahl dieser Wallfahrten im Zuge auch der Integration, was ja auch verständlich und vielleicht auch in gewisser Weise erfreulich sind, ist, ja, wieder verschwunden sind. Also, dass sie einem bestimmten Bedürfnis zu einer bestimmten Zeit entsprungen sind und dass dieses Bedürfnis mit der Zeit geringer geworden ist, ist ja ein Anzeichen für eine fortschreitende Integration und insofern auch folgerichtig, dass sich nicht alle diese Wallfahrten vielleicht gehalten haben. Natürlich ist es immer schön, etwas am Laufen zu halten, was schon auf eine lange Tradition zurückblickt. Und es ist sehr stark, denke ich, gerade bei kleinen Wallfahrtsorten davon abhängig, wer sich dafür einsetzt und wie groß der Rückhalt dieser Wallfahrten ist. Also die großen, wie gesagt, die großen vertriebenen Wallfahrten, die dann auch von der ganzen Diözese, die Bistumswallfahrten, wo dann ganze Organisationen stattfinden, wo man Busse mietet und aufbricht zu einem bestimmten Wallfahrtsort, das ist natürlich in gewisser Weise leichter zu mobilisieren und zu propagieren als eine kleine Wallfahrt, die auf die Einzelinitiative angewiesen ist.
Nun war es ja doch bestimmt nach der Wende und mit der zunehmenden europäischen Einigung doch irgendwann bestimmt wieder möglich, an die alten Wallfahrtsorte, zum Beispiel in Schlesien, wieder hinzufahren. Gab es dann sowas wie Stadt Maria in der Ferne nun wieder an die alten Marienwallfahrten? Oder gab es diese Bewegung nicht mehr, weil das für die Leute dann in den 90ern, 2000ern zu weit weg war?
Das ist eine gute Frage, die ich jetzt nur nicht wirklich beantworten kann. Also der Schwedenberg Friedland in Oberschlesien ist wahrscheinlich noch immer ein Wallfahrtsort, aber es gibt natürlich auch in Oberschlesien bedeutendere Wallfahrtsorte, wie zum Beispiel den St. Annaberg, der ja sehr bekannt ist. Und man weiß, dass Oberschlesier auch wieder dorthin fahren zu bestimmten Wallfahrtsterminen und dass man sich ja auf diese Weise nochmal in die alte Heimat quasi zurückbewegt, in einem gewissen vielleicht religiösen Heimwehtourismus, wenn man das so nennen möchte. Aber dass das in organisierter Form regelmäßig stattfindet, das ist mir nicht bekannt. Also es kann schon sein, dass gewisse Heimatortsgemeinschaften, also Organisationen auf also vertriebenen Organisationen, die sich quasi auf die einzelnen Orte beziehen oder auf bestimmte Kreise, dass die nach der Wende Wallfahrten, eine Wallfahrt vielleicht mal an den alten Wallfahrtsort organisiert haben, um diesen wieder aufzusuchen. Aber dass daraus eine regelmäßige Wallfahrtspraxis geworden wäre, ist mir eigentlich nicht bekannt.
Das heißt, wir haben jetzt für mindestens zwei offene Forschungsfragen hier identifiziert. Wie viele vertriebene Wallfahrten haben sich etabliert und gab es quasi eine Renaissance in die alte Heimat? Gibt es noch andere Fragen, von denen Sie wissen, die die vertriebenen Wallfahrtsforschung umtreibt und die man dringend beantworten wollte, Ihrer Ansicht nach?
Das ist ein guter Punkt, den Sie gesagt haben. Also wie gesagt, mit diesem Phänomen des Heimwehtourismus hat man ja auch schon vor der Wende quasi zu tun gehabt. Also diese Bewegung aus zurück in die Heimat, den Ort wieder aufzusuchen, dort sich umzusehen und die alte Heimat zu besuchen, die hat es ja gegeben. Und dass es dieses auf der kirchlichen, spirituellen, religiösen Ebene nicht gegeben haben sollte, ist eigentlich nicht anzunehmen. Aber wirklich untersucht, weiß ich nicht, ob das wirklich ein Phänomen ist, was jemand tatsächlich untersucht hat bisher. Ja, das sind spannende Fragen, aber wie gesagt, das ist auch ein Forschungsbereich, der jetzt nicht mehr so insgesamt die vertriebenen Forschung nicht mehr so prominent ist, weil eben die Erlebnisgeneration immer weiter zurücktritt, beziehungsweise ja schon fast verschwunden ist und es sich überwiegend jetzt um die Nachfahren handelt oder um die sogenannte Bekenntnisgeneration, also diejenigen, die nie in der alten Heimat gelebt haben und sich trotzdem als Schlesier oder Nachfahren von Schlesiern in Deutschland bezeichnen. Also das ist schon auch ein Forschungsgegenstand, der jetzt nicht mehr so stark in der Forschung untersucht wird. Also wir haben ja im Moment gegenwärtig so viele Migrationsbewegungen auch und Zwangsmigrationsbewegungen auch, die erforschenswert sind und die Interessen haben sich da auf die jetzige oder auf die jüngste Vergangenheit eher verlagert, würde ich sagen.
Abschließend noch eine persönliche Frage. Waren Sie schon mal bei Maria in der Ferne?
Ich war am Wallfahrtsort tatsächlich, aber ich habe nie an einer Wallfahrt teilgenommen. Das muss ich gestehen.
Und wie war Ihr Eindruck von dem Gelände?
Diese Kapelle ist ja tatsächlich nie gebaut worden. Und auch die noch darüber hinausgehenden Pläne, die es auch einmal gegeben haben soll, dort ein Männerkloster zu bauen, ein Kinderheim und eine schlesische Barockkirche. Diese Pläne sind nie verwirklicht worden, was dort allerdings dann neben diesem Bildstock tatsächlich noch entstanden ist, ist ein fester Kreuzweg, also ein Kreuzweg mit den Leidensstationen Christi, der dort in fester Form etabliert wurde. In den frühen Jahren hat man diesen Kreuzweg tatsächlich nur mit Bildern markiert an Bäumen oder ja, also quasi nur für diesen Anlass diesen Kreuzweg geschaffen und später wurde ein fester Kreuzweg etabliert und das habe ich mir dort angesehen, das Gelände und auch es gibt einen kleinen Platz, wo der Altar dann aufgestellt wird für die Marienandacht im Wald. Also ja, aber es wirkt jetzt nicht in irgendeiner Weise so beeindruckend wie große, ja, groß aufgebaut Wallfahrtsorte. Also wir haben hier in der Nähe jetzt hier in Kloppenburg einen Wallfahrtsort in Beten mit einer kleinen Wallfahrtskirche und das wirkt in Bischhausen tatsächlich alles sehr, sehr bescheiden und sehr zurückgenommen und sehr in dieses, ja auch in diese Waldlandschaft so ein bisschen eingewachsen. Also man nimmt es gar nicht so prominent wahr, wenn man das nicht weiß. Also es wirkt nicht in irgendeiner Weise bombastisch oder so. Und tatsächlich, wenn man jetzt im Netz recherchiert, findet man Bischhausen und diesen kleinen Wallfahrtsort tatsächlich eher als Wanderziel für bestimmte Wander-Apps in der Umgebung von Nordheim-Nörten-Hardenberg denn als Wallfahrtsort. Also das finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung. Da hat ein Wandel stattgefunden. Ich denke, ja, so hat es auf mich gewirkt und insofern wirkt auf mich jetzt diese Entwicklung, die ich jetzt nur im Netz recherchiert habe, tatsächlich in gewisser Weise folgerichtig, dass das jetzt so ein bisschen wieder an die Natur zurückgeht und an Einzelwanderer und nicht so sehr große Gruppen anspricht.